Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Ich möchte heute mit dir über Macht sprechen.
Wow.
Das ist ein Thema. Das Thema steht schon länger auf unserer Themenliste und irgendwie hat es mich jetzt angesprungen. Ich sage dazu, wir nehmen diese Folge auf jetzt Mitte Jänner, also wie die Dinge sich entwickeln und wo sie dann stehen, wenn ihr die Folge anhören könnt, wissen wir nicht, aber in den Medien sind wir doch sehr beschäftigt mit einem amerikanischen Präsidenten, der in Venezuela einfährt und sich den Präsidenten mitnimmt oder der sich gerne Grönland einverleiben möchte. Dann all diese schrecklichen Nachrichten aus dem Iran, wo Machthaber ganz gewaltvoll Proteste niederdrücken. Das, denke ich, beschäftigt ganz, ganz viele von uns, auch mich natürlich, ich glaube, dich vermutlich auch, oder? So wie ich dich kenne.
Richtig.
Beschäftigst dich ja mit all diesen Dingen. Aber wenn wir über Macht reden, kommen wir dann auch bis hinein in unser Wohn- oder Schlafzimmer, also auch Machtgefälle in Beziehungen oder zwischen Eltern und Kindern sind ein Thema bis zum Wort Selbstermächtigung. Also das ist ein ganz breites Feld, das wir damit jetzt aufmachen. Wir haben schon beide, glaube ich, im Vorbereiten auf unser Gespräch gemerkt, das ist wieder mal ein Thema, wo es ganz viel zu sagen gibt und wo wir natürlich heute nicht an einen letzten Punkt kommen werden und wahrscheinlich auch vieles auslassen müssen, was auch dazu gehört. Aber wir würden es gern mal probieren.
Richtig,
oder?
Ja, fein, danke.
Ja, vielleicht kannst du mal anfangen, Christoph. Macht, eben wie ich gerade gesagt habe, das haben wir von der Politik, von Herrschern, Führung eines Landes bis hinein in die intimsten Beziehungen. Gibt es die Frage nach Macht, wie wir sie ausüben? Es kann dazu kommen, dazwischen haben wir die ganzen Themen von Chefs und Chefinnen und Angestellten, also Leitungsfunktionen. Das liegt so dann irgendwo in der Mitte, aber irgendwie finden wir das Thema überall. Was hat es mit Macht auf sich? Woher kommt das?
Naja, du hast ja in dem, was du jetzt erwähnt hast, weil es so augenscheinlich ist und wir gerade fast auch ein Stück erschüttert vor diesen Erscheinungsformen von Macht, Übernahme und Machtvollzug stehen, da hast du ja natürlich einen ganz bestimmten Ausschnitt auch gewählt. Es gibt ja auch die Macht, die genutzt wird, um etwas zu bewirken, damit vielleicht auch Gutes zu bewirken und Einfluss zu nehmen und so weiter. Also von daher glaube ich, wenn wir grundsätzlich beginnen und über Macht jetzt sprechen möchten und sie verstehen wollen, dann muss man erstmal sagen, ist es was Neutrales. Es hat was mit Machen zu tun, mit einem Vermögen, das der Mensch hat. Ja, und deswegen geht es uns nicht gut, wenn wir uns machtlos erleben zum Beispiel, ohnmächtig erleben. Ist übrigens einer der interessanten Begründungen, weil wir ja nun hier auch aus dem Horizont der Psychotherapie sprechen, dass die meisten Menschen weniger wegen psychischer Probleme kommen, sondern dem, was sie da erleben, machtlos gegenüberstehen und keinen guten Umgang damit finden. Und dass das eigentlich der Grund ist, weshalb man dann jemanden, der Kenntnis darüber hat, aufsucht, um Hilfestellung zu erlangen. Also da sind wir auch beim Thema Macht, vielleicht auch bei diesem Aspekt der Selbstermächtigung, den du gerade schon so ganz kurz erwähnt hast. Ja, also im Grunde hat Macht ja etwas damit zu tun, dass uns ein Vermögen zur Verfügung steht, mit dem, was ist, umzugehen, also dem gewachsen zu sein. Aber, also das wäre ja erstmal das Können. Und wenn wir dann den Aspekt der Macht noch hinzunehmen, dann geht es der Macht sicher immer auch um eine gewisse Einflussnahme. Also das heißt, man möchte entweder ein Denken beeinflussen, ein Verhalten beeinflussen oder jedenfalls darauf hinwirken, dass da etwas deutlich wird oder dass etwas in den Blick geraten soll und so weiter. Also von daher glaube ich, ist Macht an sich erstmal etwas, was man weder positiv noch negativ zwangsläufig titulieren kann, sondern je nachdem, wie Macht gehandhabt wird und in welche Intention Macht gestellt wird, wird sie dann problematisch oder kann sie vielleicht hilfreich sein und etwas eröffnen?
Okay, also es kommt so ein bisschen aus dem heraus, dass der Mensch etwas bewirken möchte, gestalten wollen, so aus der Richtung irgendwie was machen wollen, und in Beziehungsgeflechten entstehen dann Machtverhältnisse, wie auch immer, erstmal neutral, so kann man
ja,
das so sagen?
Ich würde sagen, Macht verfolgt Interessen. Ja, und ein Interesse zu haben, ist ja an sich erstmal nicht zwingend etwas Negatives. Es gibt ja auch viele positive Interessen. Ja? Also wenn man daran denkt, dass man helfen möchte, dass Bewusstseinsentwicklung entsteht oder dass bestimmte Werte ins Zentrum einer Aufmerksamkeit kommen sollen und so weiter, dann glaube ich, ist es schon wichtig, dass man auch eine Position innehat, aus der heraus man Einfluss nehmen kann, dass diese Intention in den Blick gerät. Und so würde ich erstmal das Positive der Macht verstehen, dass sie die Möglichkeit in sich trägt, dass wenn man an einer Schaltstelle sitzt, wo man Einfluss nehmen darf, dafür Sorge tragen kann, ja, dass Gutes entsteht.
Ist das eine Frage von Persönlichkeit, dass manche Menschen mehr Freude haben, auch solche Positionen einzunehmen, die das mehr suchen und andere gar nicht oder wenig?
Ja, das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen. Also es gibt von der Persönlichkeitsstruktur Menschen, wenn sie eher ängstlich zurückhaltender sind, dass sie jedenfalls im Auftreten nicht so vordergründig dastehen. Das kann aber sein, dass sie vielleicht zurückhaltender erscheinen, aber durchaus ihre Überzeugungen und Interessen haben, die sie nur in anderer Haltung vertreten. Und diejenigen, die, sagen wir mal, offensiver, also extravertierter sind und auch schneller bereit sind, sich nach vorne zu stellen und sich dem auszusetzen, was das dann bedeutet, die erleben wir häufig also dominanter und die gehen auch, glaube ich, schneller in solche Positionen hinein. Ja, und jetzt kommt es eben immer darauf an, wie diese Position genutzt wird. Also in welchem Dienst steht eine Machtposition? Also wir haben ja in unserer Gesellschaft viele Rollen und Positionen, die man einnehmen kann. Du hast vorhin auch von Führung, zum Beispiel Führungskräften gesprochen. Ja, und das ist ja so, für mich ist Hierarchie eine Frage der Zuständigkeit. Und dass es deshalb bestimmte übergeordnete Zusammenhänge gibt, die Menschen im Blick haben müssen und sehen können müssen. Und dazu brauchen sie diese Position, und die ist immer auch mit einer gewissen Machtebene verknüpft. Ja, dass man eine Verantwortung trägt und diese Verantwortung zu übernehmen hat. Und das ist dann einzunehmen und dafür Sorge zu tragen.
Das heißt, weil ich so im Hintergrund gerade schon überlege, wo kippt denn das? Wahrscheinlich da, wo ich ganz persönliche Interessen hineinbringe in eine Aufgabe, die ich übernehme, und wo sich das dann mischt.
Ja.
Oder vielleicht meine persönlichen Interessen dann in den Vordergrund kommen und ich vergesse oder bewusst ausnutze die Position, die ich habe, die ja einen bestimmten Grund hat. Also ich bin ja Chef eines Konzerns oder einer kleinen oder größeren Firma bis hin zu einem Land, um eine gewisse Rolle oder eine gewisse Aufgabe zu übernehmen und so. Und wenn dann etwas reinkommt, was damit nichts zu tun hat und ich das aber benutzen kann, dann wird es problematisch.
Ja, das ist eigentlich sehr schön gesagt von dir. Ich glaube, das ist diese Verschiebung. Also besteht die Aufgabe in dem Wert, dem es in dieser Aufgabe geht. Also meinetwegen einer Gesellschaft zu verhelfen, dass sie achtsam mit Ressourcen umgeht, dass sie wächst, dass es Menschen darin gut geht und so weiter, dann stellt man sich in den Dienst dieser Idee, in den Dienst dieser Sache. So, und jetzt kann das natürlich sich verschieben, sodass weniger diese Aufgabe und dieser Wert im Vordergrund steht, sondern eigene Bedürfnisse oder Unsicherheiten. Übrigens oft sind es Ängste, die Menschen haben. Und diese Ängste werden aber kompensiert durch Macht. Also wenn ich eigentlich das Gefühl habe, nicht gehört zu werden oder keine Bedeutung zu haben, dann überbetone ich die Bedeutung, die ich habe und versuche, diese unbedingt zu erreichen und zu bekommen durch alle möglichen Mittel, die mir dann zur Verfügung stehen. Und damit verschiebt sich etwas und es geht nicht mehr um den Wert der Sache, sondern es geht eigentlich um die Beruhigung oder vielleicht auch Befriedigung eines Bedürfnisses oder einer Unsicherheit, die ich in mir trage und die ich dadurch kompensiere. Und damit wird's schräg.
Mhm. Das heißt, du hast es eh schon gerade erklärt, kann es sein, dass oft Menschen die Macht falsch ausüben, eben Menschen sind mit vielen Ängsten, mit wenig Selbstwert, die sich dann da irgendwo so eine Position rauspicken. Ich frage mich dann allerdings, wie es dazu kommt, dass die dann überhaupt so eine Position oder eine Rolle bekommen. Das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen fragwürdig. Also wer kommt in die Möglichkeit, so Macht auszuüben und warum sind das dann oft scheinbar Menschen, die irgendein anderes Problem haben und die das so kompensieren, aber es scheint manchmal so zu sein.
Ja, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, die du stellst, weil ich glaube auch, dass die verschiedene Erklärungen hat. Ja, aber zum einen würde ich erstmal sagen, ich denke tatsächlich, häufig sind es sehr persönliche Themen, die aber unbewusst sind. Und deswegen werden andere Themen offiziell in den Vordergrund gestellt als die scheinbar wirklichen. Und die sind aber eigentlich geleitet von innerpsychischen Motiven. Das muss man aber quasi zulassen können, das zu erkennen. Sonst hat man keine Chance, darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, und wir haben ja ganz viele, die auch Macht ausüben mit einem, sagen wir mal, ideologischen Hintergrund oder einer ideologischen Haltung. Auch hier ist wieder die Frage, geht es um beispielsweise Werte und bestimmte Intentionen, die ein Mensch verfolgt? Oder kippt diese Idee, diese oftmals sehr gute Idee, in eine Ideologie hinein und dann wird sie ja zur Setzung und dann wird sie zum Machtinstrument. Dann bleibt es nicht mehr dialogisch, sondern dann wird geherrscht damit und jemand, der das eben nicht vertritt, wird unterdrückt darin. Und die Frage ist, warum passiert das, dass es kippt? Und das hat nach meiner ganzen Erfahrung, insbesondere jetzt aus einer psychotherapeutischen Perspektive gesprochen, mit Angst zu tun. Ideologie fußt immer auf Angst. Und deswegen merkt man, dass Menschen, die für sich persönliche Überzeugungen haben, die aber nicht ideologisch aufgeladen sind, dialogisch bleiben. Also das heißt, mit denen kann man reden. Und da kann man auch mal einen anderen Gesichtspunkt hineintragen und dann werden die sagen, ah, das ist interessant, habe ich noch nicht bedacht oder habe ich schon drüber nachgedacht, sehe ich aber so und so. Ja, und dann merkt man, man bleibt auf Augenhöhe in der Begegnung und dann gelingt diese Begegnung. Und in dem Moment, wo es ideologisch wird, darf nur das gelten, was jemand anders für sich als Überzeugung setzt. Und das darf in keiner Weise angefragt werden. Und das wird dann ein Problem und dadurch kann es eigentlich nicht mehr dialogisch sein. Also jemand müsste im Grunde die Fähigkeit haben, diesem ideologischen Anteil seiner Überzeugung auf die Spur zu kommen, den zuzulassen als übertrieben und dazu ins Gespräch zu kommen. Aber das ist sehr anspruchsvoll.
Ja, auf das kommen wir ja immer wieder an, auf dieses Anspruchsvolle des sich selber kennens und reflektierens und sich so im Blick zu haben, dass man gut zurechtkommt. Also das heißt, das eine Problem mit der Macht ist, wenn ich schon irgendwie instabil in meinem Leben, in meinem Sein, in meiner Persönlichkeit bin. Das könnte ein Problem sein. Was ich auch mir denke, ist, je mehr Macht ich bekomme, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht ursprünglich mit sehr guten Ideen und einem großen Anspruch da vielleicht auch an mich selber reingehe, aber dann vielleicht diese Seiten von Macht entdecke, wo ich dann eben plötzlich Dinge bestimmen kann. Je mächtiger die Menschen sind, umso mehr werden sie ja auch umworben, oder da kommen Leute, die plötzlich alle deine Freunde sein wollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch etwas kippen kann, einfach weil man da so reinrutscht in das gute Gefühl, ich kann jetzt da agieren und mir hören die Leute zu oder ich habe sowas in der Hand, und dass dann vielleicht jemand, der das mit sehr guten Ambitionen eigentlich begonnen hätte, da vielleicht reinrutscht, wenn er selber dann zu wenig reflektiert oder vielleicht auch nicht gutes Feedback bekommt oder hören will von außen, also wenn das nicht gut begleitet ist, wo dann vielleicht immer wieder mal jemand ist und sagt, hey, du, pass mal auf, ja, da rutscht was bei dir. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, da habe ich sogar Verständnis dafür, ja, dass einem sowas gefallen kann, so meine ich das. Ja?
Ja, ja.
Und dass man dann vielleicht gar nicht merkt, dass da was kippt irgendwie und plötzlich die Eigeninteressen da einen viel zu großen Raum bekommen.
Ja, deswegen, ich glaube, du willst damit vielleicht ja auch sagen, ist das immer gleich pathologisch oder kann das nicht auch uns allen ein Stück passieren, dass wir auf einmal in was reinrutschen, ohne dass wir es eigentlich gewollt haben, ja, aber nicht deshalb gleich krank sind oder ein tiefes psychisches Problem haben. Also es kann natürlich schon sein, dass wir so plötzlich diese Lust an der Bedeutung entdecken.
Ja.
Und diesen Möglichkeitsrahmen, der uns auf einmal zur Verfügung steht, erst sehen und entdecken und dann gar nicht Freude daran haben, den wieder loszulassen und einzugrenzen, sondern zu denken, hey, dann geht doch noch mehr, dann geht doch noch mehr, dann geht doch noch mehr. Und dadurch aber im Grunde den anderen ein Stück aus dem Blick verlieren. Und das ist das, was es dann schräg macht. Ja, dass das der andere nicht mehr gut mit im Blick bleibt. Es wird zu einseitig.
Ja, ich denke da nämlich auch gerade an vielleicht Positionen, die gar nicht erstmal so ausgewiesen sind als Machtpositionen, aber zum Beispiel so Popstars, vor allem so amerikanische, denke ich, gerade zum Beispiel fällt mir ein, ja, die dann ja auch, das ist sicher sehr gestiegen, auch mit Social Media Einfluss nehmen können auf das Wahlverhalten von jungen Menschen und ihren Fans zum Beispiel. Aha. Wenn die sagt, mach das, wähl den oder kauf das, ja, Influencer ist ja auch so ein, das hat ja auch schon was mit Macht zu tun.
Da ja, unbedingt.
Benutze ich eine Stellung, die ich habe, und ich könnte mir vorstellen, dass das oft gar nicht mit bösen Absichten oder so ist, sondern und dass es eben einem dann auch, wie du sagst, gefallen kann, so eine Beachtung zu finden, und dann wird das immer mehr, und ich merke vielleicht gar nicht, dass ich da schon über Grenzen drüber gehe, was weiß ich, die Corona-Zeit zum Beispiel, wo ganz viele Leute ihre Meinung gesagt haben, die aber weder Ärzte waren noch sonst wie Ahnung hatten, sondern und damit auch Leute beeinflusst haben. Ja? Wenn eine berühmte Person sagt, na, lasst euch nicht impfen oder lasst euch impfen, egal in welche Richtung, ja, benutzt man da vielleicht Positionen und Möglichkeiten, die dann aber nicht mehr dem entsprechen, ja, wo ich was dazu sagen sollte. Und das stelle ich mir jetzt auch gar nicht so einfach vor, wenn ich eine Person bin, die in der Öffentlichkeit steht oder die eine hohe Position hat, ja, diese Grenzen im Blick zu haben.
Also nach meinem Dafürhalten hat das was mit Persönlichkeitsreife zu tun. Ja, also das, auch hier begegnen wir wieder diesem schmalen Grat, die Lust, Einfluss zu nehmen. Und dann geht's ja eigentlich um mich, dass ich die Macht habe, so etwas zu bewirken. Oder für eine Idee, für eine Ethik, für einen Wert einzustehen und diesen Wert im Grunde zu vertreten, damit er bestmöglich zur Geltung kommt. Ja, und ich glaube, das ist etwas, das gehört zur Reife dazu, plötzlich dieses zu erleben. Ich habe eine Macht, ich habe eine Möglichkeit, mit meinem Wort etwas bewirken zu können. Aber in welchen Dienst stelle ich mich? Ja, geht es darin um diese Erfahrung von Macht oder geht es um das Ansinnen, das ich hier vertreten möchte, zu dem ich mich in einer Verantwortung empfinde, dass ich das weitertragen möchte? Und das, glaube ich, diese Reife muss man auch sich erwerben. Und insofern, glaube ich, bedeutet es auch, in bestimmten Positionen stehen zu dürfen und dort eine Macht zugeschrieben zu bekommen, also einen Einfluss Möglichkeitsraum zugeschrieben zu bekommen, heißt auch, eine Reife zu haben, mit dem verantwortungsvoll umzugehen.
Was würdest du denn da Menschen raten, die jetzt vielleicht zuhören und merken, ja, da ist vielleicht was dran und ich habe so eine Position, sei es als Chef oder Chefin, aber ich würde sagen, da kommen wir später noch dazu, wo überall Macht mit reinspielt, aber eben auch als Mutter oder Vater zum Beispiel. Aber bleiben wir mal bei so Positionen. Was kann denn helfen, dass ich mich da weiterentwickle? Oder ich habe vorher schon gesagt, sich vielleicht bewusst wen zu holen, der da mitschaut und sich traut, mir auch kritisches Feedback zu geben und mir zu zeigen, wenn da was beobachtet wird, wo vielleicht eine Schieflage beginnt oder so. Oder was hat dir auch geholfen? Du hast ja auch schon.
Ja. Oh ja, das ist eine wirklich anspruchsvolle Frage, aber also spontan würde ich Folgendes sagen. Mir hat immer die Reaktion der anderen geholfen, indem ich offen war und bleibe, vor allen Dingen von Menschen, die ich sehr schätze, weil ich sie für in guter Weise kritisch halte, die dann mir Rückmeldung gegeben haben, hier gehst du zu weit oder hier gehst du zu sehr von dir aus oder hier hast du den anderen nicht mehr gut im Blick, da ist der nicht oder das ist nicht seine Interessenslage, du dominierst das zu stark von deiner her. Ja, und wenn man dafür wach bleibt, dass andere einem Rückmeldung geben und das nicht gleich als Kränkung erlebt, und als Verletzung erlebt, sondern als wichtige Korrektur so vielleicht, ja, dann glaube ich, kann einem das sehr helfen, wachsam zu bleiben. Ja, und ansonsten hast du schon recht, das ist ein schmaler Grat zwischen, man möchte ja für etwas stehen. Ja, ich habe ja auch im Rahmen meines Lebens verschiedene Funktionen inne gehabt, wo ich dann auch Leitungsfunktionen hatte und da war es mir schon wichtig, für etwas zu stehen. Oder auch wenn wir jetzt hier den Podcast machen, da ist schon ein wichtiges Motiv für mich auch, dass Menschen zuhören und vielleicht etwas von dem hören und erleben dürfen, wie wir über Dinge denken und was wir für wesentlich halten. Nicht, weil wir und ich mich so besonders toll erlebe jetzt, so das darum geht's gar nicht. Aber dass ich es bedenkenswert finde, diese Fragen nachzudenken, über die wir reden und sich dazu eine eigene Meinung zu machen. Und da ist das ja ein wunderbares Format, ja, in dieser Weise jetzt hier zum Beispiel sprechen zu können und zu dürfen. Und damit nimmt man ja ein Stück Einfluss. Und ich denke, so entsteht Bewusstseinsentwicklung. Das ist ja das Wichtige für den Menschen, dass dieses Bewusstsein, auch dieses selbstreflexive Bewusstsein sich entwickelt. Das ist ja ein Signum des Menschen, dass er Bewusstsein hat und sich dadurch im Grunde klar werden kann über Dinge und über Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist eine große Reifungsherausforderung für uns alle.
Mhm. Wie erlebst du oder hast du bisher erlebt, dass du jetzt auch schon wirklich viel Erfahrung machst, in deinem Beruf als Psychotherapeut? Also ich finde, das ist ja ein sehr typischer Beruf, wo das ganz schnell auch ausgenutzt werden kann und vielleicht wurde. Also Psychotherapeut, Arzt, Ärztin, Seelsorger, Seelsorgerin, Priester, wo Menschen sich anvertrauen, auch in einer sehr vulnerablen Situation kommen. Und ich denke mir, viele kommen ja auch in Psychotherapie erstmal, weil sie gerne einen guten Rat möchten oder eben, weil sie noch nicht so weit und reif sind, zu sagen, ich kann selber für mich spüren und entscheiden und die dann gerne jemanden hätten, der ihnen sagt, wie es Leben geht und dann ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin begleitet ja eher dahin, dass man in diese Selbstermächtigung, jetzt sind wir schon bei dem Wort, kommt, aber ich denke mir auch da, oder das kenne ich auch von mir bisher schon so, dass man da manchmal ein bisschen was, man hat das Gefühl, man sieht was bei einem Menschen und dann will man den hinführen und schon kann es passieren, dass ich da zu weit gehe. Also gar nicht aus böser Absicht, oder? Und dann kann schnell was kippen, wenn die andere Person dazu empfänglich ist für was. Wie erlebst du das?
Ja, das ist eine unglaublich spannende Frage, die du stellst. Ich halte das auch für einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Frage in der Selbstreflexion des eigenen der eigenen Haltung im psychotherapeutischen Geschehen. Du hast es sehr, sehr gut und genau beschrieben, dass Menschen ja in einer eher vulnerablen Situation kommen, die dann umso mehr einlädt, sie zu führen. Ja, und in unguter Weise Macht auszuüben. Und ich finde das ein Fehler, ein Kunstfehler, wenn man das tut. Auch wenn es übrigens von einigen gut gemeint ist, weil sie sagen, ich wollte doch helfen. Das ist eine weitere große Frage, was ist dann überhaupt an dieser Stelle gute Hilfe? Ich würde so sagen, die große Gefahr unseres Berufes ist, Bescheid zu wissen. Und das wird dann zur Macht. Da kommt einer, der ist hilflos und ausgeliefert, sich selbst und der Welt gegenüber und so weiter. Ich weiß Bescheid und kenne mich aus und sag dir jetzt, wie es geht. Und so muss man höllisch aufpassen, dass man Ausbildung nicht als Bescheidwissen vollzieht. Und das ist leider der Sozialisationsverlauf unserer Lernwege in unserer Gesellschaft. Zu lernen heißt immer mehr Bescheid zu wissen. Ja, und jetzt begegnen wir hier einem Menschen und haben selbstverständlich übrigens eine Ahnung von bestimmten Dingen, mehr Ahnung als er selber, sonst müsste man ja eine solche Ausbildung gar nicht machen. Und wir haben tatsächlich vieles reflektiert und trotzdem stellen wir dieses Bescheidwissen zurück und fragen, wer bist du, was bewegt dich, wie geht's dir, wie erlebst du das, ist das gut so? Was könnte es noch geben und so weiter und stellen diese ganzen Fragen. Also für mich, glaube ich, ist der Schlüssel geworden und das habe ich tatsächlich auch sehr lernen dürfen durch Rückmeldungen von Patienten, die wissen das gar nicht. Das ist mir dann in der Reflexion deutlich geworden oder währenddessen sofort deutlich geworden, dass ich gemerkt habe, ich habe mich jetzt über sie gestellt mit dem Satz, den ich gesagt habe. Ja? Und dann merkt man das manchmal an so einem Augenzucken, an so einer kleinen körperlichen Bewegung, die ein Gegenüber zeigt, dass man spürt, hier hat jetzt was nicht gestimmt, was war gerade falsch. Und dann muss man die Kraft haben, sich zu reflektieren und zu sagen, Moment mal, ich kann ja gar nicht über dich Bescheid wissen, das kannst du ja nur selbst. Ich kann dich anfragen dazu. Ja, das ist die eine Antwortlinie. Und die andere Antwortlinie ist schon etwas, was mich in den letzten Jahren jetzt immer mehr beschäftigt. Ich glaube, in unserer Zeit ist Orientierung verloren gegangen. Ja, und das ist eine Not, die viele Menschen haben, dass sie orientierungslos geworden sind. Alles ist irgendwie gültig, alles ist irgendwie möglich, alles ist irgendwie denkbar, alles ist diskutierbar. Und doch suchen wir nach einer Ausrichtung. Und doch gibt es Prinzipien, wie Leben funktioniert. Und es ist eben nicht zufällig, ob es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und diese tieferen Orientierungsmerkmale, die, glaube ich, gilt es wieder zu finden in unserer Zeit heute. Ja, und ich verstehe unseren Beruf auch so, sich darin ein Stückchen auszukennen, ohne sich damit über den anderen zu stellen und Bescheid zu wissen. Das ist die Kunst. Und diese Spannung muss man aushalten. Da drin muss man stecken können.
Ja, ein schmaler Grat oft. Und tatsächlich, ich glaube auch ein wichtiges Thema aktuell, eben auch mit diesem ganzen Influencertum und ja. So. Ja, also ja. Das, wo das ja dann auch zum Beruf geworden wird, zu beeinflussen, Influencer zu sein, das ist mittlerweile ein Beruf und wenn man das sehr unreflektiert ausübt, kann das sehr schadvoll werden, ja. Aber ja. Sozusagen, wie du gesagt hast, auch du, wir sind in gewisser Weise Influencer, also jetzt so zu benutzen und zu sagen, auf was aufmerksam zu machen oder und so weiter, das ist ja was Schönes und damit will man ja was Gutes. Also das, okay, wir merken schon, das Thema eben ist durchaus diffizil, es hat ganz verschiedene Seiten, es schlägt sich auch auf ganz verschiedenen Ebenen wieder, finde ich. Also vielleicht wollen wir nochmal ganz kurz schauen, wo Macht auch noch eine Rolle spielt. Ich habe schon gesagt, Eltern, Kinder zum Beispiel, oder eben auch in Beziehungen, da kann das auch schnell gehen, auf ganz verschiedene Arten. Ja, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel das Thema Geld in Beziehungen. Wenn der eine mehr verdient als der andere, schon könnte man das irgendwie benutzen, wenn das nicht gut besprochen ist oder nicht sehr viel Klarheit ist, zum Beispiel untereinander oder auch, wie man Konflikte auslebt, fällt mir da zum Beispiel auch noch ein. Ja, so ein Machtwort sprechen oder nicht sprechen kann sehr machtvoll oft sein, wenn ich jemanden bestrafe durch gar nichts mehr sagen. Habe ich ganz viel Macht, ja, zum Beispiel. Oder was meinst du, ich rede einfach so vor mich hin, ich möchte noch ein paar so Beispiele bringen, die kannst du bitte gerne ergänzen oder was dazu sagen. Auch so Krankheiten wie, also oder Themen wie Magersucht in der Familie, oder? Damit hole ich mir ja auch ein Stück Macht, wenn ich plötzlich aufhöre zu essen und andere sich Sorgen machen, dass ich, ob ich überhaupt am Leben bleibe. Also ich sage jetzt, ich will damit nicht sagen, dass das alles so intendiert ist, aber sowas passiert dann irgendwie. Und auch das kann so ein Thema sein, ja, wie das ganz, ganz so in den Zwischenräumen liegt, aber auch was mit Macht, Selbstermächtigung und Gesehenwerden zu tun haben kann.
Ja.
Finde ich spannend.
Naja, das sind ja im Grunde Themen, die alle mit dem Oberthema Anerkennung zu tun haben, gesehen werden wollen, respektiert werden zu wollen, gelten gelassen werden zu wollen, auch eine Bedeutung zu haben, zu tun haben. Ja, und ich glaube, dass insbesondere die Partnerschaft ja ein Raum ist, wo zwei Menschen zusammenkommen und jetzt dieses Miteinander gedeihlich leben wollen eigentlich, aber diese Unterschiedlichkeit jetzt erleben, dass der eine, weiß ich nicht, geschickter ist mit etwas und dem anderen fällt das schwerer, dass der eine schneller den Zugang zu anderen Menschen findet, der andere tut sich schwerer, der eine, weiß ich nicht, kann beruflich doll seinen Weg gehen und eine Menge Geld verdienen, der für den anderen funktioniert das nicht ganz so und so weiter. Und das müsste man miteinander jetzt gut wegstecken können. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann fängt man an, darunter zu leiden. Und jetzt ist die große Frage, in welchem Reifegrad dieses Leiden gelöst wird. Ja, und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die würden wir ja in der Psychologie, in der Psychotherapie, insbesondere jetzt in der Existenzanalyse als Coping-Reaktionen bezeichnen. Also das sind quasi in dem Falle krankheitswertige, sagen wir mal, Verhaltensmuster, die eine Kompensation eines Themas darstellen. Ja, also ich habe eigentlich eine Unsicherheit in meinem Selbstsein. Und die kompensiere ich, indem ich laut werde und brülle oder jemanden entwerte und dadurch Macht ausübe. Ja, und deswegen kann man immer sagen, ist das ein personaler Umgang oder ein apersonaler Umgang mit dem Thema? Der personale Umgang würde dann vielleicht heißen, dass ich von meiner Sorge berichte und dann sage, wenn du jetzt so erfolgreich bist, habe ich das Gefühl, ich bin gar nichts mehr. Ich kann gar nichts bieten. Und dann kann vielleicht ein anderer sagen, doch, natürlich, nur anders als ich. Ja, und da musst du keine Sorge haben. Und dann könnten die sich dazu verständigen. Oder man beruhigt das in sich selbst. Ja, man sagt, das bringt mich jetzt in eine Unsicherheit, aber die muss ich nicht haben, weil ich bin ja auch ein Mensch, der auf seine Weise seinen Respekt verdient hat. Und so bin ich dann eben. Und anderes kann ich nicht bieten, aber das reicht, was ich da mitbringe und habe. Ja, und diese Gelassenheit und Ruhe bräuchte man, dann kann man nämlich anders mit der Situation umgehen. Und wenn man das nicht kann, sagt man eigentlich mit diesen Verhaltensweisen, ich habe da eine Not. Und eigentlich müsste die Not geklärt werden und weniger auf dieses Verhaltensmuster zu stark zugegangen werden. Das ist natürlich ungut, ist klar, das zerstört oft auch das Miteinander, ja, und ist Gift für die Liebe, wenn man so will. Aber ich glaube, das gilt es in den Blick zu nehmen und sich darin zu klären.
Genau, aber das ist natürlich schon eine große Herausforderung, denke ich, ganz oft, wenn es schon so weit ist, dass ich meine große Unsicherheit und Angst vielleicht so sehr überspielen muss, dann den Rahmen zu schaffen, dass man dann frei sagen kann, du, aber eigentlich habe ich Angst vor. Oder das ist natürlich schon wahrscheinlich ein hohes Level. Aber ja, es wäre das, was zu erreichen gelte.
Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt bei einem zentralen Punkt, wenn wir das nochmal ein bisschen weiternehmen, ja, auch gesellschaftlich weiternehmen, dann würde ich sagen, eine unserer herausforderndsten Fragen der Jetztzeit ist gesellschaftlich gesehen die Überkomplexität, in der wir leben. Das heißt, wir leben in einer Welt, die so unüberschaubar geworden ist für uns oder auch in Ansprüchen, die so differenziert geworden sind, alle im Einzelnen sehr gut begründbar, so dass sie uns in der Komplexität überfordern. Und ich erkläre mir, und nicht nur ich, das machen manche Denker, die über diese Phänomene jetzt nachdenken, im Grunde diese Tatsache, dass es dann eine Sehnsucht gibt, dass es Leute gibt, die das wieder richten, die das in die Hand nehmen und ordnen und die das alles einfacher machen und so weiter. Ja, dass das funktioniert, obwohl man manchmal zuguckt und denkt, das gibt's doch gar nicht, wieso wird einem solchen Menschen solch eine Macht übertragen? Und das hat damit zu tun, dass wir so eine Sehnsucht in uns tragen, von dieser Komplexität, die uns überfordert, entlastet zu sein. Und die Schwierigkeit, in der wir stehen, ist, glaube ich, diese ungeheure Entwicklung, die unsere Welt in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Im Sinne dessen, was alles möglich ist und wie sie zusammengerückt ist und wie wir mit dieser mächtigen Komplexität jetzt zurechtzukommen haben.
Also genau, du spielst auf die Frage an, wie kann das sein, ist jemand wie Donald Trump zum Beispiel, der wurde ja gewählt. Also ist ja nicht so, dass der den Amerikanern aufgezwungen wurde, sondern die haben sich richtig in einer Mehrheit für ihn entschieden zum Beispiel und etc. in allen Ländern, wo man wählen darf und kann, gibt es offenbar sehr viele Menschen, die eben sich dann entscheiden für Menschen, die, naja, fragwürdige Dinge tun. Und ich glaube, das kann man aber auch sogar bis ins Kleine wieder hinüberziehen. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, man ist selber schuld, wenn man einen Partner hat, der einen schlägt und Macht ausübt. Bitte gar nicht so meine ich das. Aber man kann schon immer auch sich selbst die Frage stellen, wie viel halte ich aus von einem Gegenüber, das offenbar mehr Macht hat, aber ist es wirklich so? Und wie viel lasse ich zu? Warum wehre ich mich nicht? Kann ich mich nicht wehren oder traue ich mich nicht? Habe ich vielleicht was davon, so wie du vorher gesagt hast? Von so einem Verhältnis schwingt irgendwie was mit, wo ich vielleicht auch dem anderen Macht überlasse, auf vielleicht auch ein bisschen unbewusst, weil es auch für mich praktisch ist. Ich weiß nicht, es kann ja auch so solche Komponenten haben. Ja, wenn ich kann auch manchmal gemütlich sein, wenn das unausgeglichen ist, muss ich vielleicht nicht selber entscheiden und etc. Also sich dazu hinterfragen kann schon auch spannend sein, wenn man sich wiederfindet in etwas, wo es einem nicht passt. Oder warum traue ich mich gegen den Chef nichts zu sagen? Geht das wirklich gar nicht? Oder warum tue ich es nicht? Ich weiß nicht, ja.
Naja, das Thema, über das wir jetzt sprechen, hat im Grunde zwei Ebenen. Das eine ist die Macht, die ich anderen zugestehe und übertrage und wo ich vielleicht sogar eine Hoffnung habe, dass die es für mich richten mögen. Ja, und damit im Grunde etwas delegiere, was die im Grunde gar nicht richten können. Ja, auch eine Politik versucht zu gestalten, aber man hat ja heute sehr stark den Eindruck, sie ist reaktiv, das heißt, sie läuft immer den Ereignissen und Geschehnissen hinterher und versucht dann wieder etwas zu regeln, was gerade ein Problem ist. Aber dadurch entsteht eben nicht das Gefühl im Menschen, die Dinge sind im Griff, die sind von einigen wenigen gut im Blick und die sorgen dafür, dass wir in Ruhe leben können. Und ich glaube, dass überhaupt diese Idee, dass andere das alles für uns besorgen und erledigen, eine die ist, die ja sich zumindest überlebt hat. Also die so nicht mehr funktionieren wird. Unabhängig davon, dass es diese Verantwortungen gibt, in denen Menschen stehen. Aber ich kann, glaube ich, etwas von dem Aushalten und Ertragen dieser Komplexität nicht nur an andere delegieren. Ja? Und das verweist ja damit dann auf mich selbst zurück. Und das heißt ja dann, was brauche ich denn, damit ich damit zurechtkomme? Und wenn wir jetzt sagen, so ist diese Welt geworden, dann müssen wir praktisch gerade konstatieren, dass wir mit dieser Komplexität zurechtkommen müssen und dass wir deshalb ein Stück der Unsicherheit, die das in sich trägt, auf uns nehmen müssen. Das heißt, wir müssen das aushalten, dass das jetzt nicht mehr diese Eindeutigkeit hat, wie vielleicht das noch zu anderen Zeiten eine gewisse Kontinuität in sich trug. Ja, ich kann das selber sagen, ich bin Freiberufler und als solcher habe ich wenig, was ich vom Staat bekomme, was meine Rente und meine Lebensbedingungen betrifft. Und wenn ich jetzt so an die ganzen Beratungen zurückdenke, die ich so im Laufe meines Lebens erlebt habe, wo man mir ursprünglich mal versprochen hat, wenn du dein Geld so und so anlegst, dann wird das und das da draus, um dann zu merken, das ist alles fast gar nicht eingetreten, sondern ist dann am Schluss doch wieder ganz anders gelaufen. Dann war das für mich so ein Lehrstück. Auch einerseits diese Verantwortung selbst tragen zu müssen, was meine Lebenszukunft betrifft und mein Lebensauskommen betrifft, ja. Und andererseits aber auf diese Eindeutigkeit, das wird alles nur immer mehr und das wird alles laufen und funktionieren, gar nicht bauen zu können. Und immer wieder neu sich damit auseinanderzusetzen und auch die Spannung, die da drin liegt, auszuhalten. Ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Aber ich glaube, das ist etwas, was unser Leben jetzt ausmacht. Und deswegen hat das auch viel mit uns zu tun, welche Erwartung wir haben. Ob ich die Erwartung habe, dass andere das alles regeln. Und leider ist das eine sehr ausgeprägte Erwartung, zum Beispiel ein Rechtssystem. Ja, dass wir sagen, es ist, alle Fragen lassen sich verrechtlichen. Und damit können wir dann sagen, so jetzt hat der Staat die Funktion, dafür zu sorgen, dass das Recht angewandt wird und der Staat ist wiederum damit überfordert. Ja, und wir kommen auf der Ebene nicht weiter. Ja, also, weil das hat was mit Vertrauen zu tun und wir müssen im Grunde einerseits natürlich Rahmenbedingungen finden, die uns auch Vertrauen lassen, aber andererseits müssen wir quasi auch das Vertrauen in uns selber finden und wagen.
Ja, also es braucht zum Beispiel in einer Firma jemand, der bereit ist, eine Führungsposition zu übernehmen und dann eben vielleicht manchmal auch Entscheidungen trifft. Aber es braucht immer auch die anderen, die mittun, die auch in ihrer Verantwortung bleiben, die auch den Mut haben, was rückzumelden oder es einzutreten auch für etwas. Also wenn ich nie sage, was falsch läuft, wie soll es der andere denn dann auch wissen? Also da müssen beide Teile an einer Atmosphäre oder einem Raum mitgestalten, damit das möglich ist von allen.
Genau.
Seiten . Und dann braucht es eben manchmal auch den Mut, weil ich denke mir, das auch für Chefs zum Beispiel ist ja auch manchmal gar nicht so leicht. Ich kann zwar vielleicht mich bemühen und offen bleiben und so weiter, aber es braucht dann eben auch die mutigen Mitarbeiter und Kollegen und Freunde, die dabei bleiben und die dann auch mal was sagen, was kritisch ist. Das ist ja, finde ich, auch gar nicht so selbstverständlich. Ja, also weil der andere ja doch die Möglichkeit hat, dich zu entfernen oder auch nicht oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, dass du Menschen an deiner Seite hast, die das auch wahrnehmen, ja, dann diesen kritischen Aspekt.
Ja, ich glaube, was du damit auch ansprichst, ist ja dieses Thema, ob man eine innere Unabhängigkeit in sich besitzt. Mhm. Ja, in dem Moment hat der andere keine Macht mehr über einen. Wenn man im Grunde sagt, nun gut, dann ist es im schlimmsten Falle so, dann kann das passieren, aber es landet nicht mehr nur in der Angst davor, sondern vielleicht in einem tieferen Vertrauen oder Wissen, es wird weitergehen und dann muss ich sehen, wie ich damit lebe, wie ich damit zurechtkomme. Ja, und in dem Moment, wo wir das aber nicht in uns tragen, weil die Angst dann dominanter ist, damit sind wir ausgeliefert. Und das ist das Problem. Ja. Das finde ich ja zum Teil, wenn ich jetzt so weltpolitisch betrachte, wie Menschen quasi auf die Straße gehen, im Wissen drum, dass sie gefangen genommen werden können oder getötet werden und so weiter und trotzdem auf die Straße gehen. Das ist ja, also ich muss sagen, ich bewundere das sehr und habe da großen Respekt vor denen, die das können, um dieser Werte willen, die sie an dieser Stelle vertreten. Ja, aber das muss natürlich jeder für sich dann herausfinden und seinen Möglichkeitsraum da sehen für sich. Hm. Ja, und da habe ich auch Verständnis, dass es Ängste gibt.
Hm. Ja, und das finde ich ist ja auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, in Partnerschaft etc. auch so. Also ich denke da gerade auch sowas wie Stimmungen haben ja auch oft Macht. Also wenn einer super krantig und frustriert ist und so nach Hause kommt, hätte er ja die Macht, über den Rest der Mitbewohner die Scheißstimmung zu legen und alle machen mit. Oder ich kann mich innerlich unabhängig und frei entscheiden zu sagen, okay gut, du bist jetzt sauer, aber deswegen muss ich nicht schlecht gelaunt werden. Oder wenn es dir schlecht geht, muss mir nicht schlecht gehen. Ich kann mir immer noch diese Freiheit behalten und das beim anderen lassen und muss mich nicht mit hineingehen in die Dynamik. Das kenne ich aus meinem Leben ganz gut. Das macht einen ganz großen Unterschied, ob ich mir denke, ich muss mitgehen und bin vielleicht auch noch verantwortlich, dass es dem anderen gut geht. Oder ich kann sagen, na, das tut mir leid, dass du traurig oder sonst was bist. Sag mir, ob ich was für dich tun kann. Aber ich muss deswegen nicht mir den Tag versauen lassen.
Ja. Also das bedeutet, die Verantwortung bleibt immer bei dem, der das Thema hat. Ne? Und nicht, sie wird automatisch zur Verantwortung des Gegenübers. Das ist der einzige Unterschied, glaube ich, zwischen Eltern und Kindern. Ja, da können Kinder die Verantwortung noch nicht zwingend alleine übernehmen, aber im Erwachsenenleben würde ich sagen, ist das so. Ja, das bedeutet Reife.
Vielleicht so zum Ende, was mir da jetzt noch eingefallen ist, die Frage eben, wie können wir Selbstermächtigung üben? Was sagst du dazu? Es wird einem dann ja oft auch der Tipp gegeben, mal in dem Kleinen anzufangen, zu schauen, wo habe ich denn ein bisschen Macht und Entscheidungsmöglichkeiten und das auch wahrzunehmen oder wo kann ich was machen? Das sagt man ja auch ganz oft. Wir haben vielleicht keinen Einfluss eben auf das weltpolitische Geschehen und in Venezuela, aber das haben wir vorher schon gesagt, dieses, wie wichtig das ist, wo kann ich mich aber trotzdem noch einbringen und wo spüre ich, dass ich ein Stück weit verändern kann und Möglichkeiten habe. Und je mehr ich das spüre, umso mehr fühle ich mich vielleicht auch in größeren Themen nicht so ausgeliefert.
Ja, genau. Ich finde das einen sehr wichtigen Hinweis, den du gibst, und dass wir jetzt dieses Kleinere nicht bagatellisieren, indem wir sagen, es ist ja nur das Kleinere. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar so. Das Kleine oder das Hier und Jetzt ist das, was essentiell uns mit ausmacht. Also es gibt nicht nur das Globale, sondern wir leben immer im Hier und Jetzt. Und deswegen quasi müssen wir uns wieder rückbeziehen auf den Möglichkeitsraum, den wir hier und jetzt haben und in dem ich jetzt stehe und für den ich jetzt Verantwortung trage. Und so gilt es, glaube ich, in dieser Spannung zwischen dem Ort, an dem ich stehe, und der ist natürlich ein ganz punktueller Ort im Verhältnis zur gesamten Welt. Ja, einerseits mich dort beheimatet zu haben und dort geborgen zu sein und dort mein Leben zu leben, und gleichzeitig in die Welt hinauszugehen. Das ist eine Syntheseleistung, die wir zu erbringen haben. Das ist rein bis ins Ontologische hinein nachweisbar, dass wir von woher kommen und wo stehen und auf etwas zugehen. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen dann nicht mehr gut im Blick haben, wenn sie nur noch das Globale sehen und dann im Grunde sich in der Ohnmacht diesem Globalen gegenüber befinden. Ja, und deswegen beginnt es, glaube ich, damit, dass ich mich verankere und weiß, wo ich stehe und was darin dann ich als meine Verantwortung empfinde und in meiner Verantwortung sehe. Und insofern ist das für mich nicht, weiß ich nicht, Bescheidung ins Kleine, obwohl wäre auch nicht schlecht, es so zu nennen, sondern es ist wirklich der Ausgangspunkt, von dem aus ich lebe, weil ich ja im Hier und Jetzt stehe, das ich zu bewältigen habe. Und das habe ich ernst zu nehmen. Und vielleicht schafft das ein neues Bewusstsein, dort zu beginnen, wo wir stehen.
Ja, und ich finde wirklich auch, Bescheidung im Kleinen, manchmal ist es wirklich schon groß zu sagen, das Wetter ist scheiße, aber ich entscheide mich jetzt dafür nicht, deswegen schlechte Laune zu haben. Ich habe schon so Hebel, die ich einfach auch ziehen kann. Oder ich muss nicht jeden Abend gleich gestalten, sondern ich kann noch mal was verändern. Es gibt so kleine Dinge und da kann ich anfangen und das fühlt sich dann schon auch gut an. Also das kenne ich schon auch von mir, dass ich da mal sich Entscheidungsmöglichkeiten habe. Wie reagiere ich jetzt auf etwas? Steige ich auf was ein oder nicht? Oder mache ich es heute mal anders? Oder mache ich einen Beitrag? Ja, und das finde ich, das hat Auswirkungen, finde ich.
Ja, und damit bin ich nicht mehr ausgeliefert den Gegebenheiten gegenüber, ja, sondern genau. Ich kann mit dem, was ist, im Horizont meiner Gegebenheiten umgehen. Und auf die habe ich Einfluss. Und da beginnt Lebensgestaltung. Ich glaube, so ist es richtig. Das weiß man auch aus der ganzen Philosophiegeschichte heraus. Ja, und deswegen, glaube ich, ist das etwas, was vielleicht heute wieder neu in den Blick kommen muss als Gegengewicht zu der überbordenden Fülle dieser großen Fragen, die uns erdrücken. Dass wir sehen, was ist die Möglichkeit an dem Ort, an dem wir stehen. Mhm. Und von dort aus gilt es, ins Leben zu treten.
Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich.
Jo.
Danke für das Gespräch, Christoph, zu diesem großen Thema. Und ja, wir freuen uns auch über Rückmeldungen, einen Austausch. Das wollen wir auch immer wieder betonen. In diesem Sinne könnt ihr uns gerne schreiben oder euch melden bei uns unter der E-Mail-Adresse
post@fragen-des-menschseins.de.
Ja, Christoph, danke. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann wieder mit einem bisschen leichteren Thema. Schauen wir mal.
Dir auch, lieben Dank. Ja. Veronika, tschüss an alle.
Ja, tschüss.
Fragen des Menschseins.